Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 vom Unter-Vier-Augen-Podcast. Wie immer mit Johannes, mit mir und auch mit dabei natürlich...
Ich, der Marius. Hallo zusammen.
Ja, hi Marius, schön, dass wir uns hier wieder zusammenfinden zur Aufnahme von unserem tatsächlich schon zweiten Podcast in diesem Jahr. Also die Zeit vergeht schon wieder tatsächlich. Mm. Und es war jetzt eine super Überleitung mit dem Thema Zeit.
Ja,
du hast vielleicht hier schon gemerkt. Wobei ich gleich mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich nicht vorwarnen muss, aber man hätte es ja machen können. Ich habe es gerade in der Vorbesprechung auch schon gesagt, bei so einem Thema hätten wir jetzt eigentlich einfach 10 Minuten aufnehmen müssen und nach 10 Minuten hätte es wieder von vorne losgehen müssen, oder?
Ja, das wäre jetzt die Idee gewesen. Genau, es geht heute um einen speziellen Film, einen Film mit einer Zeitschleifenhandlung. Es ist auch meiner Ansicht nach der bekannteste Film mit diesem Kniff, mit dieser Erzählweise. Heute geht es um Und täglich grüßt das Murmeltier aus dem Jahr 1993, Originaltitel Groundhog Day, von Regisseur Harold Ramis mit dem allseits bekannten Bill Murray in der Hauptrolle des Wetterfrosches oder Wettermanns Phil Connors. Und genau, der hängt da in einer Zeitschleife fest. Ich gehe gleich noch ein bisschen mehr auf den Inhalt ein. Und dieser Groundhog Day, Murmeltiertag, den gibt es in der Realität auch. Der ist am 2. Februar. Da gibt's
ja, der war ja gerade eben erst.
Ja, eben. Ja, also der Film ist auch passend für den Monat Februar. Also wenn wir heute jetzt aufnehmen, ist nicht der 2. Februar, ist ein bisschen später, wenn ich das jetzt hier verraten darf. Aber der Film ist gut geeignet für späten Winter, für Februar. Es geht nämlich, der Murmeltiertag ist ein Brauch, den gibt es seit den späten 19. Jahrhundert, vor allem in den östlichen Bundesstaaten der USA und auch in Kanada. Vor allem in dem Ort Punxsutawney in Pennsylvania, den es wirklich gibt, da gibt es ein Murmeltier, das ist Phil, also das Murmeltier heißt in dem Fall so wie die Hauptfigur des Films, und dieses Murmeltier wird am 2. Februar quasi aus seinem Käfig oder seiner Höhle geholt, und wenn das seinen Schatten sieht, dann gibt es noch 6 Wochen Winter, und wenn nicht, dann gibt es bald ein Frühling.
Also es ist quasi das WM-Orakel,
was
sonst beim Fußball.
Also bevor es die ganzen WM-Orakel wie Paul den Oktopus oder was es da alles gab, also es ist natürlich, das Murmeltiere leben meiner Ansicht nach, oder meinem Wissens nach, nur ein paar Jahre, vielleicht leben die 10 Jahre oder weniger, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Phil ist natürlich dann immer wieder mal ein neues Murmeltier.
Phil, der 23.
Ja, Phil, ja, wahrscheinlich schon. Den Brauch gibt es seit 1887, also von daher.
Ja, das steigert sich
dann. Ja, genau. Also das ist so die Grund, der historische, reale Kontext dieser Geschichte. Es geht eben um Phil Connors, einen Wettermann aus Pittsburgh, der dann eben nach Punxsutawney, alles so im Westen von Pennsylvania, der dann mit seinem, aus Anlass eben des Murmeltiertags am 2. Februar mit seiner Produzentin und dem Kameramann dahin reist, um darüber zu berichten. Und dann wollten sie eigentlich am gleichen Tag wieder heimfahren, aber er hat es ja schon irgendwie ein bisschen vermutet als Wetterexperte, dass da ein Blizzard kommt, und sie sitzen fest. Und er ist irgendwie von der Sache schon so ein bisschen angenervt, weil du hast irgendwie so das Gefühl, er ist so ein bisschen in so einer Krise, weil er vielleicht doch irgendwie sich was zu was Höherem berufen fühlt als irgendwie Wetterfrosch von so einem eher so Provinz-Sender. Also es ist wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, das fränkische Studio vom Bayerischen Rundfunk und halt ein bisschen klein oder so, keine Ahnung. Und naja, es ist dann so, die sind dann da eingeschneit, bleiben dann, also sie reisen eigentlich schon am Vortag an und müssen dann halt dann auch vom 2. Februar dort bleiben. Und am nächsten Früh wacht Phil auf und der Wecker schaltet dann immer von 5.59 Uhr auf 6 Uhr an und es kommt...
ein Klappzahlenwecker,
also
das
genau.
Ist das richtig schön.
Ja, also und wie am Vortag kommt das Lied I Got You Babe von Sonny und Cher aus dem Jahr 1965, und Phil wundert sich, warum tun die Radiomoderatoren den gleichen Käse wie am Tag vorher, bis er kapiert, er erlebt den gleichen Tag nochmal, und am Anfang ist er einfach noch irritiert. Und dann geht es halt munter weiter, er verbringt den Tag dann irgendwie ein bisschen anders, aber manche Sachen wiederholen sich und am nächsten Tag wieder dasselbe und so weiter. Und er macht dann halt auch teilweise wirklich die gleichen Begegnungen. Er begegnet dem alten Schulfreund, dem Ned Ryerson, das ist so ein nerviger Versicherungsvertreter, den er dann für immer versucht abzuwimmeln. Und dann trifft er halt auch noch andere Leute und irgendwann... es geht halt seinen Gang, irgendwann ist er halt auch dann wirklich psychisch am Ende und suizidal, tut sich dann auf verschiedene Arten umbringen, das wird auch teilweise eher nur so angedeutet, dann zwischendurch tut er auch einfach mal nur rumspinnen, dann tut er irgendwie Geld klauen und kauft sich dann so einen schicken Schlitten und geht dann im Cowboy-Outfit mit irgendeiner Frau aus dem Ort, geht er dann ins Kino und irgendeinen Western zu gucken und
ja, ist ja eh egal, ne? Ja. Weil am nächsten Tag ist ja alles also, wieder auf Null.
Genau, es stellt sich auf Null und dann ist es auch so, dass er dadurch, dass sich an den Orten, wo er hingeht, die Situation immer wiederholen, weiß er das dann irgendwann, sagt er dann irgendwann mal zu seiner Produzentin, der Rita, gespielt von Andy McDowell, ja, ich bin Gott, ich weiß jetzt, in 5 Sekunden passiert das und die da drüben, das ist der und der und die zwei wollen heiraten, aber sie hat irgendwie Bedenken und so weiter und kennt die ganzen Leute, weil er diese Zeitschleife, diesen Loop schon unzählige Mal mitgemacht hat und halt ist, dann ist er einen Tag mal, hat er sich mit den Leuten ein bisschen beschäftigt, dann hat er mal das gemacht und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, sag ich es mal, ohne jetzt groß zu spoilern, tut er halt dann seine Einstellung ein bisschen ändern und dann ist der Loop auch halt am Ende des Films dann nach unzähligen Malen, es gibt da diverse Theorien, wie lange er in diesem Loop gefangen war, aber im Film siehst du quasi, ohne jetzt, dass es jetzt komplett immer gezeigt wird, siehst du quasi 38 verschiedene Loops.
Naja, da gibt es zu dem Thema ja auch wirklich sogar Forschung und so, wie lange der da wirklich gebraucht haben könnte. Da geht es ja zum Beispiel so um eine Frage, wie lange brauche ich, um so perfekt Klavier spielen zu können, wie er es am Ende kann, als er dann da mal auf die Bühne geht.
Ja. Oder dieses Eiskulpturen machen, das braucht ja auch, oder eine Sprache lernen.
Das müssen schon einige Jährchen
gewesen sein. Ja, also die Meinungen gehen da auseinander, die manche sagen 10 Jahre, manche sagen 30, 40 Jahre, also ich glaube 10 Jahre Minimum muss man schon, weil er verschiedene Sachen sich ganz gut beibringt oder quasi aneignet oder dann eben jeden Tag dann, was weiß ich, eine ganze Zeit lang Klavierunterricht nimmt und so weiter und so fort. Und von daher ist es ein bisschen auch so ein philosophischer Film, wo man sich dann überlegen kann, wo verschiedene Varianten und Reaktionsweisen der Hauptfigur gezeigt werden, wie man sowas verarbeitet oder was man aus dieser Sache macht.
Genau, weil die interessante Geschichte ist ja wirklich, dass sich alles komplett auf Null zurücksetzt, aber sein Wissen nicht.
Genau.
Ja, also er kann sich die Dinge ja wirklich merken, wie du schon erzählt hast. Er kennt am Ende wirklich alle Leute bis ins privateste Detail in dieser kleinen Stadt. Und ja, interessant ist wirklich, wie er das Ganze angeht. Also ich habe den Film einige Male schon gesehen, das war aber sehr, sehr lange her. Jetzt dann mal wieder. Und dann hat man so ein bisschen doch eine Außensicht drauf, wenn man jetzt schon länger nicht mehr dabei war. Man hat so ein bisschen Erinnerungen an früher, als man den Film schon mal gesehen hatte. Und wo ich mich aber sofort wiedergefunden habe, wenn dir sowas jetzt passieren würde, wenn du jetzt also in dieser Zeitschleife drin hängst und du merkst, ich komme da nicht mehr raus. Wir Menschen sind einfach doch so gepolt, dass du es dann erstmal wirklich versuchst, Dinge zu tun, die du sonst einfach nicht tun würdest oder nicht tun darfst.
Ja, genau.
Also er fängt ja erstmal mit diesem, ich fange jetzt mal mit Unsinn an, Zeug. Ja, also das kommt dann wirklich genauso. Er versucht dann Damen abzuschleppen.
Ja,
also Mann halt, ja, und es lief wohl zuletzt eh nicht so gut, also jetzt könnten wir doch mal, jetzt haben wir hier die Chance, schleppen wir mal ein paar Mädels ab. Also, und das ist so das, womit er ja anfängt, und es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis dann ein bisschen diese Läuterung eintritt und bis er dann wirklich anfängt, Dinge zu machen, die in irgendeiner Art und Weise sinnvoll sind, ja, und das ist, glaube ich, ja dieser interessante Wandel, der da stattfindet. Man kann jetzt nicht über sich selber sagen, ob das bei einem 10 Jahre oder bei einem anderen 20 Jahre dauern würde. Aber auf jeden Fall dauert es bei ihm schon sehr, sehr lange, weil er irgendwann dann doch erkennt, okay, ich würde jetzt gern super hier Klavier spielen. Oder vielleicht ist es nicht die allerbeste Idee, immer mit den plumpsten Techniken zu versuchen, hier jemanden abzuschleppen. Vielleicht könnte man da wirklich versuchen, was Ernsteres draus zu machen. Und diese Erkenntnisse setzen sich dann sehr, sehr langsam bei ihm durch. Und das macht aber auch wirklich den Film aus, dass du diese Entwicklung siehst, wirklich vom anfänglich noch idiotenhaften Kindischen bis hin zu dieser Geschichte. Du machst dir jetzt Gedanken und hast deine Selbstmordversuche hier hinter dir. Du kommst hier ja eh nicht raus. Also nutzen wir unsere Zeit einfach sinnvoll.
Genau, also das ist ja auch die positive Botschaft des Films, die Zeit sinnvoll nutzen und das Einfachste eigentlich nett zu den anderen Leuten sein, den anderen Leuten einfach hilfsbereit sein. Er hat ja auch die, ich sage jetzt mal, durch den Loop die Zeit und die Kapazitäten, sich mit den anderen Leuten zu beschäftigen und zu merken, okay, da, die brauchen vielleicht ein bisschen Hilfe, der braucht vielleicht ein bisschen Hilfe, da kann ich doch einfach mal nett sein oder muss ich denn meinen etwas nervigen alten Schulfreund da immer so abweisen, kann ich zu dem nicht auch vielleicht nett sein und so weiter und so fort. Und dann ergibt sich ja auch noch eine ernst gemeinte oder eine gute Liebesgeschichte, die dann im Endeffekt so ein bisschen so im letzten Drittel sich entwickelt und so weiter. Also da ist einfach, er nutzt dann sein Potenzial einfach, er schöpft es dann voll aus und dann im Endeffekt ist es vielleicht ein bisschen ein süßliches, aber ein sehr schönes Ende, was dann auch diesen Gemeinschaftssinn, den ja auch diese Aktion der Murmeltiertag, Groundhog Day eben für die Gemeinde oder die Gegend eben bedeutet, dass das dann auch ein schönes Ende nimmt.
Ja, und er findet sich dann ja auch wirklich mit diesem Kleinstadtleben irgendwann ab. Also irgendwann scheint es ihm auch zu gefallen. Am Anfang, dahin jetzt nicht und nicht schon wieder und die nervigen Leute da und was weiß ich. Und er kann sich dann damit wirklich abfinden und da ist auch nicht so viel verraten. Am Ende sieht es ja so aus, als würde er ganz da bleiben wollen. Ja, also will da gar nicht mehr weg, obwohl man ja meinen könnte, also der muss doch von nichts anderem dermaßen die Schnauze voller haben als von dieser Stadt. Ja, aber scheinbar nicht. Also scheinbar ist da wirklich so weit diese Läuterung eingetreten, dass er jetzt sagt, nö, also mir gefällt es da, ja, auch wenn ich da jetzt schon den gleichen Tag, keine Ahnung, 30, 40 Jahre lang erlebt habe.
Ja. Ja, es ist auch einfach, es ist einfach ein schöner Film. Also es ist ja jetzt im Endeffekt heute, das Thema ist ja wieder unsere Kategorie Filme aus unserer Jugend. Der Film ist 1993 erschienen in den USA im Februar, bei uns Ende April kam der im Kino. Ich habe den dann erst, ich denke mal so 3-4 Jahre später gesehen, als im Fernsehen kam, also so vor grob 30 Jahren, da war ich 15 etwa. Und ich mochte den Film damals schon und habe den dann immer wieder geguckt. Und vor ein paar Jahren habe ich mir dann eben auch die Blu-ray besorgt, habe den dann im Vorfeld der Aufnahme heute dann auch erstmals in der Originalfassung geguckt und es ist auch einfach nach dem, nach der, keine Ahnung, 10. Sichtung, würde ich jetzt mal schätzen, oder vielleicht der 8., ist immer wieder noch ein schöner Film. Man entdeckt immer wieder mal noch Details und wenn man älter wird, lacht man vielleicht auch auf die anderen Dinge. Ich finde zum Beispiel eine Szene sehr lustig, das ist eher so am Anfang, wo er dann mit zwei so Arbeitern, die sich dann ordentlich einen hinter die Binde kippen, die hocken dann da so in der Bowlingbahn und dann erzählt er ihnen halt so, ja, stellt euch mal vor, bei euch wäre jeder Tag wieder andere und dann sagt der eine, ja, genau so ist mein Leben doch. Also das ist einfach eine alltägliche Komik, die so teilweise ein bisschen unerwartet kommt. Das ist natürlich an sich eine Komödie, auch wenn es zwischendurch eher traurig und vor allem die eine Sache ist, will ich jetzt nicht spoilern, ist wirklich dann sehr traurig. Aber es ist doch irgendwie alles, es ist liebenswert und Bill Murray, der die Hauptrolle spielt, der macht das auch wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Das ist eigentlich fast so eine Paraderolle für ihn. Der hat, glaube ich, so oder ähnliche Figuren schon öfter mal gespielt, weil er doch einfach irgendwie so die Anlage und das Talent dafür hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von so Komödien an sich. Vor allem nicht so Romantikkomödien, weil ich die irgendwie immer etwas zu formelhaft und irgendwie etwas dämlich finde. Und das ist aber eine definitive Ausnahme, vielleicht auch durch die Sache mit der Zeitschleife, weil das eben dann so ein bisschen hilft, auch aus dieser klassischen Dramaturgie ein bisschen auszubrechen. Und von daher ist es wirklich eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Es gibt nicht viele Komödien, auch abgesehen jetzt mal vielleicht von Parodien von Mel Brooks oder so, die ich wirklich mag. Und auch 30 Jahre später noch immer noch gern gesehen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, der zu Recht auch Kultstatus erlangt hat. Der war damals auch ein Kinoerfolg, soweit ich informiert bin. Den haben sie übrigens, die haben dann, glaube ich, im Januar, Februar angefangen zu drehen und dann aber bis Mai, da war dann halt irgendwann kein Schnee mehr. Dann mussten sie dann ein bisschen so mit Kunstschnee arbeiten, weil im Film ist ja die ganze Zeit Schnee. Und wurde übrigens nicht in Pennsylvania, sondern in Illinois, in einem anderen Bundesstaat gedreht. Und seitdem ist es übrigens in Punxsutawney in Pennsylvania so, seitdem ist der Murmeltier-Tag-Tourismus oder der Tourismus in dieser Stadt, der kommen viel mehr Touristen, wegen eben dem Murmeltier-Tag oder wegen eben der Stadt, die in dem Film eben vorkommt, auch wenn es nicht dort gedreht wurde.
Das glaube ich, also sowas zieht ja auch 30 Jahre später noch, auf jeden Fall, wenn ich da mal den Film drüber hatte. Und ich habe mir jetzt extra mal in der Vorbereitung zu unserer heutigen Aufnahme, weil eben gerade ja erst dieser Groundhog Day war, einfach mal ein paar Bilder angeschaut, habe mal ein bisschen recherchiert. Und wenn du dann aus diesem Jahr die Bilder siehst, wie dort das eben mit dem Murmeltier abgelaufen ist, du hast sofort diese Filmkulisse vor Augen. Die haben Männer da haben die gleiche Kleidung an wie im Film. Ja, Schriftrolle irgendwie in der Hand, das Murmeltier auf dem Arm. Also irgendwie schaut's genauso aus wie im Film.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt auch gerade mal ein bisschen kurz gegoogelt. Und ich finde ja auch ehrlich gesagt, Murmeltiere sind sehr niedliche Tierchen. Die in der Schweiz werden sie übrigens noch verniedlicht. Dann werden sie nämlich Munkern genannt. Da habe ich mal eine schöne Doku gesehen. Und da ist wirklich, ja, das ist einfach eine schöne Tradition. Die ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so sophisticated, aber ich finde es einfach irgendwie nett, sowas zu machen. Und es hat zwar irgendwas, ein bisschen was Altertümliches, aber es hat auch was Einfaches, und da kann, glaube ich, jeder ein bisschen was mitnehmen. Und Winter ist ja auch immer ein bisschen die Sache, wenn du dann irgendwas draußen machst, dann muss da irgendwie immer was geboten sein, da muss es warm sein, da müssen Leute sein, da muss eine gute Stimmung sein, und sowas macht eine gute Stimmung. Bei uns gibt's natürlich sowas nicht. Ich denke aber auch mal, weil es in Deutschland, zumindest in unseren fränkischen, flacheren Breitengraden, keine Murmeltiere gibt. Die gibt es ja wahrscheinlich eher in den Alpen, eben in der Schweiz, ja, oder so.
Ja, bergige Regionen,
ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Und von daher ist das einfach eine schöne Sache. Und ich kann noch mal ein bisschen die Besetzung noch mal ein bisschen durchgehen. Also wir haben
Bill Murray. Genau, die müssen wir mal anschauen. Ja, ja, vor allem, ja, weil Bill Murray ja mit dem Regisseur des Films auch nicht nur einmal zusammengearbeitet hat.
Ja, ja, genau. Also Bill Murray kennt man natürlich. Ein paar Jahre vorher kam Die Geister, die ich rief, wo er so eine Art moderner Scrooge ist in so einer Weihnachtskomödie. Dann hat er natürlich noch unzählige Sachen. Ich glaube, wofür zumindest Leute, die unser Alter oder ein bisschen jünger oder vielleicht auch älter sind, Bill Murray natürlich kennen, ist die Ghostbusters-Filme.
Auf jeden Fall.
Da hat er mit dem Regisseur Harold Ramis zusammengearbeitet. Der hat allerdings damals nicht Regie geführt. Er war Co-Autor des Drehbuchs und hat eine andere der Hauptrollen gespielt. Also Harold Ramis war nicht nur Regisseur und Drehbuchautor, sondern auch Schauspieler. Und die haben eben zwei der vier Geisterjäger in den Ghostbusters-Filmen aus den 1980ern gespielt. Und dann hat er, glaube ich, auch noch mit dem Harold Ramis zusammen dieses Caddyshack gemacht. Das ist irgendwie auch irgendwas mit Golfen und auch irgendwelchen Nagern, die da Stress machen und so weiter. Und eben, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Das ist dann noch ein bisschen früher, noch in den 80ern gewesen. Also die waren immer wieder mal zusammen am Werk, obwohl die sich und täglich grüßt das Murmeltier während den Dreharbeiten zerstritten hatten und dann erst 20 Jahre später sich wieder versöhnt haben, kurz bevor eben Harold Ramis mit leider nur knapp 70 Jahren verstorben ist, nur 2014.
Ja, die Geschichte habe ich gelesen, ja.
Ja, ja. Also wie gesagt, und mittlerweile ist es auch so, dass Bill Murray natürlich auch eher so in so ein bisschen so anspruchsvolleren Arthouse-Filmen unterwegs ist. Man kennt ihn auch, wenn man den Film gesehen hat, aus Lost in Translation oder aus Wes Anderson-Filmen. Da ist er auch immer wieder mal mit dabei und teilweise auch ein bisschen. Er spielt dann auch im höheren Alter, also ich glaube, der ist jetzt mittlerweile so 75 oder so, spielt da auch immer noch ein bisschen so die misanthropischen Griesgräme, die dann vielleicht durch Leute von außen so ein bisschen, sag jetzt mal, weichgekocht werden. Von daher ist es auch ein bisschen oder ein Stück weit eine Paraderolle für ihn. Kleiner Funfact noch, der Schauspieler, der quasi so den Zeremonienmeister oder Bürgermeister in dem Film spielt, das ist der Bruder von Bill Murray, nämlich Brian Doyle Murray. Der ist jetzt nicht so bekannt, aber das Gesicht von ihm, das kennt man auch hier und da aus Filmen und Serien. Und dann hast du natürlich als weibliche Hauptrolle hast du Andie MacDowell, die eigentlich, soweit ich das sehe, ich kenne die eigentlich überwiegend aus Komödien. Und hier macht sie auch eine gute Rolle, weil einerseits ist sie dann das Love Interest, aber sie ist dann auch ein bisschen so eine, die ein bisschen dem Phil Paroli gibt, als er dann zwischendurch da wirklich so in Fatalismus und Selbstmitleid zu versinken droht, versucht sie ihm dann ein bisschen Paroli zu bieten und ihn auch ein bisschen aufzurichten. Und dann ist noch Chris Elliott, der spielt den Kameramann, der ist vielleicht jetzt nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Den kennen zum Beispiel vielleicht jüngere Zuschauer als den Vater von Lily aus How I Met Your Mother und aus anderen Filmen. Und dann, so die weiteren Schauspieler sind jetzt nicht so bekannt, aber es wirkt irgendwie alles, die Schauspieler und Schauspielerinnen wirken alles sehr authentisch, als ob die da alle irgendwie wirklich in dieser Kleinstadt da in Pennsylvania wohnen würden. Und es gab, glaube ich, genau, vor 2020 gab es zum Super Bowl, wir hatten ja jetzt hier auch kürzlich Super Bowl, gab es einen Spot, wo sie quasi so eine Art Fortsetzung gemacht haben von dem täglich grüßt das Murmeltier, wo sie Werbung für einen Jeep gemacht haben. Das habe ich sogar mal irgendwie, den Clip habe ich damals, glaube ich, auch auf YouTube sogar gesehen. Und aber Fortsetzung hat man damals eigentlich schon ziemlich ausgeschlossen. Aber jetzt noch mal zu dir. Wie hast du denn so den Film erstmals wahrgenommen und wie oft hast du ihn etwa gesehen und so weiter?
Also ich muss ihn auch irgendwann in den 90ern gesehen haben. Ob das jetzt schon irgendwann 1995, keine Ahnung war, weiß ich wirklich nicht mehr. Aber auf jeden Fall noch in den 90ern und dann auch ein paar Mal über die Jahre, aber jetzt eben einige Jahre nicht mehr. Und ich kann dir aber bei eigentlich so gut wie allem nur hundertprozentig zustimmen. Ich finde den Film auch sehr, sehr sympathisch. Er macht riesig Spaß. Es ist jetzt keine, ich lache mich an jeder Ecke, Schlappkomödie, aber das soll es auch gar nicht sein. Vielmehr steckt ja doch wirklich eine ernste Geschichte dahinter und ein Schicksal in dem Fall von einem Menschen, in den man sich sehr, sehr gut da hineinversetzen kann. Ich habe es ja schon gesagt, also ich glaube, dass bei den meisten Leuten es so wäre, dass du erstmal anfängst, wenn du erkennst, oh, die Situation ist ausweglos, dann fängst erstmal mit dem kindischen Verhalten an. Und das ist das, was wahrscheinlich jeder irgendwie machen würde. Verbrechen und Diebstahl und Co. ist auf einmal nicht strafbar, es wird eh auf null zurückgestellt. Also kann ich doch erstmal die Sau rauslassen.
Ja, oder einfach nur mal sich richtig besaufen, am nächsten Früh keinen Kater haben, ne?
Ja, zum Beispiel, ja, das würde auch da reinspielen, genau. Also insofern, ich finde es von diesem Aufbau und wie sich es auch entwickelt, richtig gut gemacht und ist wirklich einer derjenigen Filme, den man ohne Probleme irgendwann auch mal wieder gucken kann, der Spaß macht, wo man vielleicht auch wieder neue Facetten dran entdecken kann. Ich habe im Vorfeld mal bei meiner oder einer meiner Lieblingsfilm-Internetseiten vorbeigeguckt, nämlich bei Disea. Die listen ja Filmfehler auf, weil mich das immer so ein bisschen interessiert, was passiert in den großen Filmen, wo vergisst der eine vielleicht, denken wir mal an die alte Ben-Hur-Geschichte, seine Armbanduhr abzulegen oder wie auch immer. Ja. Bei dem Film, und das fällt einem dann natürlich auch umso mehr auf, wenn man ihn nochmal guckt, steht als erster genannter Filmfehler drin, dass Phil ja immer um 6 Uhr morgens aufwacht und dass es doch da eigentlich draußen dunkel sein müsste.
Ja, bei uns ist es ja auch im Winter um 6 Uhr noch dunkel.
Also. Und tatsächlich, also und wenn du das dann natürlich den Film über, keine Ahnung, 20, 30 Mal siehst, wie er aufsteht, es ist schon hell im Zimmer frühs und er guckt dann zum Fenster raus und draußen glitzert der weiße Schnee, wie auch immer. Irgendwie fand ich die Geschichte dann doch ein bisschen strange, weil der Film ist dermaßen durchgeplant, da könnte das doch jetzt fast schon wieder Absicht sein, dass der frühs wirklich bei Helligkeit wach im Bett liegt, einfach damit ich eine helle Situation habe, dass ich keine Dunkelheit habe, wenn er zum Fenster rausguckt. So wird es wahrscheinlich sein müssen, weil ansonsten wäre es irgendwie sehr, sehr komisch, dass er an dieser zentralen Stelle so einen Fehler einbaut. Ne?
Ja, nee, es ist ja auch so, diese Murmeltier-Zeremonie, die ist ja schon irgendwie so um 7.15 Uhr oder 7.20 Uhr. Es wird, glaube ich, sogar einmal erwähnt, dass die irgendwie um 7.20 Uhr oder so ist. Also das heißt, er muss bald aufstehen, weil er muss ja irgendwie da sich zurechtmachen und da hinlaufen und dann das ein bisschen mit seinem Team vorbereiten. Also ja, das ist eigentlich, also ich beschäftige mich jetzt ab und zu mit Filmfehlern. Das ist jetzt auch eine Sache, die mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist, aber so im Nachhinein ist es natürlich völlig klar, weil ich sage jetzt mal da, das ist ja, auch wenn jetzt natürlich Nordamerika jetzt von der Breitengrade her ein bisschen südlicher ist als jetzt Europa, aber im Endeffekt haben jetzt von Helligkeit und Dunkelheit haben die ja etwa die gleichen Zeiten, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wie jetzt wir hier in Mitteleuropa. Aber ansonsten ist es wirklich diese ganzen Wiederholungen, du hast ja wirklich teilweise manche, die müssen, da müssen ja auch immer die ganzen Statisten und Komparsen im Hintergrund müssen ja auch immer aufpassen, hast du wirklich die Wiederholung und das ist wirklich super präzise, da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet, das ist wirklich ganz großes Lob an das ganze Team, das, allein das ist schon wirklich hervorragend und das macht den Film umso eindrucksvoller und er ist auch, abgesehen davon, dass er natürlich schon fest irgendwie in den 1990ern verortet ist, als dann eben da dieser Schneesturm ausbricht, bricht dann auch die Telefonleitung nach Pittsburgh zusammen. Das würde jetzt natürlich heutzutage nicht mehr passieren, weil da gäb's, hätte jeder ein Smartphone oder zumindest ein Handy oder so oder die Telefonleitung würde irgendwie anders funktionieren. Also ansonsten ist der Film aber eigentlich zeitlos. Man könnte den jetzt auch nochmal neu machen oder neu erzählen in der heutigen Zeit oder in einer ganz anderen Zeit. Also das ist die Geschichte an sich ist wunderbar zeitlos. Ein weiterer Grund, warum das zu Recht ein Klassiker geworden ist.
Genau, deswegen funktioniert er einfach auch gut und lässt sich auch heute noch wunderbar anschauen. Ist kein Film, wo irgendwie dieses Thema schlecht gealtert und was weiß ich hier aufkommen müsste. Hatten wir ja auch schon.
Ja, das stimmt.
Ja. Was würdest du denn dem Film für eine Wertung geben?
Ja, genau. Das ist eigentlich relativ einfach. Höchstwertung nicht ganz, aber doch hochverdiente 9 von 10 Punkten.
Also ich wäre da ganz bei dir. Ich hätte mir das auch so zurechtgelegt, weil es ist einfach ein Film, der richtig toll in Erinnerung bleibt, der eine Story hat, die sich jetzt nicht ständig findet. Ja, es ist mal was anderes. Trotzdem schauspielerisch wunderbar und auch die ganze Szenerie, du hast es gerade erwähnt, ich musste es ja immer wirklich mit den Statisten und mit allen Leuten drum und dran wieder genauso hinstellen, also das ist schon aufwendig gewesen und absolut verdient, dass der Film auch eine hohe Wertung bekommt, auch von meiner Seite.
Genau. Jo, dann, das ist ja aber auch nicht der einzige Zeitschleife-Film. Ich habe mal noch ein bisschen, bin noch ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt, was habe ich denn noch für Zeitschleifenfilme gesehen, die zumindest in irgendeiner Form entweder ähnlich aufgebaut sind oder zumindest eine Zeitschleife irgendwie als Teil der Handlung irgendwie haben. Es gibt ja sogar einen deutschen Film, nämlich Lola rennt von Tom Tykwer aus dem Jahr 1998, wo die Titelfigur ja irgendwie versucht, ihren Freund zu retten. Und da hast du ja auch im Endeffekt mehrere, ich sag jetzt mal, Durchläufe der Geschichte. Der ist natürlich genau. Ein bisschen kürzer noch. Also täglich grüßt das Murmeltier ist jetzt auch nicht lang. Der geht jetzt so 100 Minuten. Und ich glaube, Lola rennt geht nur so 80 oder so. Oder sogar noch ein bisschen weniger. Auf jeden Fall eher kurz, aber trotzdem gelungen. Dann habe ich in den letzten Jahren einige, also vor allem interessant ist es, ist um mein Gefühl, dass seit den 2020er Jahren dieses Thema wieder häufig oder dieser Kniff wieder häufiger verwendet wird. Da gäbe es zum Beispiel die Komödie Palm Springs, wo die sich der Loop während einer Hochzeitsfeier abspielt und da ist dann eine Figur, der männliche Hauptcharakter und irgendwann merkt man, der ist in einem Loop und dann ist es dann eben in diesem Film so, da ist dann nicht nur er im Loop, sondern mit einer Frau, die auch auf dieser Hochzeit ist, die irgendwann auch in diesen Loop kommt und sie diesen Loop irgendwann zusammen verbringen. Und das fand ich auch ein sehr schöner Film. Das ist auch, es geht jetzt so von tonal, geht es eigentlich fast ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Vielleicht ist es teilweise noch ein bisschen überspitzter und ein bisschen absurder, vor allem wie sie dann den Loop auflösen. Also mit welchen, sag jetzt mal, Mitteln. Und genau, dann gab's auch noch, das gibt's auch noch als Actionfilm-Variante, da habe ich auch, das auch aus dem Jahr 2020, der Film Boss Level. in dem ein, ich weiß gar nicht, ist der so eine Art Kleinkrimineller, auf jeden Fall, er wacht früh auf und der erste Killer ist gleich irgendwie gleich neben ihm und will ihn gleich abmurksen und er kämpft sich dann quasi immer so reihenweise durch die Reihen von Killern, die ihn dann quasi, also einer ist gleich in seiner Wohnung, dann ist draußen ein Hubschrauber, der ihn gleich durchs Fenster abballern will und am Anfang stirbt er natürlich eher früh, irgendwann muss er sich dann halt irgendwann mal zu dem Endgegner, der übrigens gespielt wurde von Mel Gibson, durchkämpfen und er muss dann irgendwie seinen Sohn und seine Frau retten und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so der hochklassige Film, aber auf jeden Fall sehr kurzweilig und das ist dann eher so die Action-Variante, die ich aber auch, das war auch ganz unterhaltsam, weil es auch ein bisschen auch überzogen ist, weil er dann eben von einer ganzen Reihe von Killern dann irgendwie in allen, sag jetzt mal, Größen und verschiedenen Varianten da verfolgt wird und dann irgendwie überlegt, was hat es jetzt damit zu tun und was hat die Arbeit meiner Frau damit zu tun und so weiter. Also das ist auch noch erwähnenswert. Dann, was haben wir denn noch hier Schönes? Genau, dann 2021 gab es den Film Free Guy mit Ryan Reynolds als einer Figur aus einem Videospiel, die ja im Endeffekt auch so eine Art Loop durchmacht, bis er dann irgendwann mal quasi ein Bewusstsein entwickelt und versucht, aus dem Ganzen auszubrechen. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Genau, 2010 gab es auch dann einen Film, nämlich Source Code von Duncan Jones. Das ist dann auch ein Science-Fiction-Action-Film, wo es eben darum geht, dass die mit Hilfe eines programmierten Loops versuchen sie einen Soldaten in eine Situation eines Bombenanschlags in einem Zug schicken und er versucht quasi in, ich glaube, der hat nur 8 oder 10 Minuten versucht herauszufinden, was sind die Hintergründe, was ist da passiert, wer hat die Bombe da gelegt und so weiter und so fort. Den fand ich auch ganz gelungen.
Es gibt doch sogar einen Film, der, glaube ich, Looper heißt, oder? Der müsste ja auch aus wobei der Zeit
das ist,
sein.
Das ist aber, glaube ich, eher klassische Zeitreise. Der Witz ist in dem Film dann eher, dass dann halt, dass da immer wieder Leute in die Vergangenheit reisen und die früheren Ichs von Leuten aus der Gegenwart umbringen.
Ja, das kann sein. Ja, genau. Das hatte also, ich im Hinterkopf.
Ja, also genau. Das ist dann eher so klassische Zeitreise, wobei es dann eben, die Hauptfigur gibt es dann zweimal, einmal gespielt von Bruce Willis und einmal gespielt von Joseph Gordon-Levitt und die begegnet sich dann irgendwann auch. Den fand ich auch sehr gelungen, der ist von Ryan Johnson. Genau, was haben wir denn noch? Es gibt auch noch einen Kinderfilm, wo ein Loop zumindest drin vorkommt, nicht als zentrales Handlungselement, aber als wichtiges, nämlich Die Insel der besonderen Kinder von Tim Burton, nach dem Buch von Ransom Riggs, wo so ein Junge, so eine Gemeinschaft von Kindern, die besondere Fähigkeiten haben oder irgendwie merkwürdig aussehen, da trifft und die sind diese Kinder, die existieren in einem Zeitloop, also die werden immer wieder. Das wiederholt sich dann teilweise auch und diese, die Mrs. Peregrine, die Kinder quasi beschützt, die tut quasi diesen Zeitloop immer wieder anstoßen, die hat das quasi, glaube ich, auch als Fähigkeit. Und dann, lass mich gerade mal überlegen, was haben wir denn noch? Genau, dann haben wir noch zwei Filme der letzten Jahre und zwar den, da haben wir, glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war mal ein Tipp von mir, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, einen japanischen Film namens River, The Time Loop Hotel, wo die ganze Belegschaft und auch die vereinzelten Gäste eines Hotels einen 2- oder 3-minütigen Loop erleben und dann auch immer wieder zurück. Also es passiert quasi am Anfang immer wieder das Gleiche, bis sie dann irgendwann versuchen rauszufinden, was ist denn da jetzt schief und dann müssen sie halt immer wieder in dem Hotel hin und her rennen. Das Hotel besteht aus mehreren Gebäuden und der ist wirklich auch super, super präzise und ziemlich gelungen, auch ein bisschen auch lustig natürlich, vor allem weil dann zwischendurch der eine immer wieder unter der Dusche überrascht wird und so weiter, also das ist auch ein bisschen mit Grimassieren verbunden. Aber das ist auch ein guter Film. Und dann, ich war ja im Ende Januar, Anfang Februar, war ja hier in Würzburg wieder das internationale Filmwochenende. Und da habe ich auch einen Zeitschleifenfilm gesehen, nämlich Redux Redux von den McManus-Brüdern. Da geht es darum, die Hauptfigur Irene, die hat ihre Tochter verloren, eine Teenager-Tochter, die hat einen Serienkiller entführt und umgebracht. Und sie reist von Parallelwelt zu Parallelwelt, um immer wieder diesen Serienkiller zur Strecke zu bringen. Also sie tut quasi in Dauerschleife Rache nehmen. Und vor allem die erste viertelhalbe Stunde dieses Films ist wirklich immer das Gleiche. Sie kommt in das Café, da ist der dann, sie folgt ihm dann nach Hause, bringt ihn um, nimmt sein Geld und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das wird natürlich dann irgendwann auch durchbrochen und hat fast mich auch ein bisschen so Terminator-Vibes. Ich habe da auch zu den glaube, zu den allen, bis auf Sir Scott und Lola Rent, in allen genannten Filmen gibt es von mir auch eine Kritik auf Vier Augen Kino, und Redux habe ich eben auch eine geschrieben. Der war jetzt nicht ganz so gut, weil das jetzt für irgendwie so emotional nicht so ganz gut funktioniert hat, fand ich. Aber war durchaus mal interessant, sowas mal zu sehen. Ist halt dann wirklich ein Rache-Thriller. Und genau, was fallen dir jetzt noch für Filme ein mit Zeitschleife?
Also ich hab noch einen beizusteuern als alter Tatort-Fan.
Ah ja, ja.
Es gab 2019 eine Tatort-Folge, die in der Tat hieß Murau und das Murmeltier.
Habe ich auch gesehen. Und,
Felix Murau, also Kommissar Murau, von Ulrich Tukur gespielt, ist im Endeffekt ja derjenige Kommissar, der immer für die eher, ja, nennen wir es bewusst mal so, abstruseren Tatorte steht. Ja, also da passieren immer irgendwelche ganz kruden Dinge. In der letzten Folge zum Beispiel musste er sich über so Elektroden in das Gehirn einer Frau reinversetzen, um dann den Mörder auf diese Art und Weise zu finden. Mhm. Und es gibt eben von 2019 eine Folge Murau und das Murmeltier, wo im Endeffekt eine ähnliche Geschichte passiert wie in unserem Murmeltierfilm hier, nämlich, dass eben Kommissar Murau den gleichen Tag immer wieder erlebt. Da geht es um einen Banküberfall, zu dem er gerufen wird. Und erlebt dann das ständig immer wieder, und ihm passiert ein bisschen auch das, was dem Phil in unserem Film passiert. Also er wird erstmal ein bisschen ungehaltener, geht immer ruppiger mit den Leuten um, ja, also voll genervt und hatte ich doch alles schon und wie auch immer. Und er findet aber irgendwann dann auch aus dieser Schleife raus, mit der Geschichte dahinter, dass er rauskriegt, es darf einfach an dem Tag nichts Schlimmes passieren. Es darf kein Mensch umkommen, zu Schaden kommen. Und dadurch schafft das dann im Endeffekt, diese Schleife aufzubrechen. Und diese Murau-Tatorte sind ja immer, ja, gerade in der Tatort-Community sehr, sehr stark kritisiert, weil es oft einfach keine typischen Krimis sind. Aber also an den konnte ich mich auch noch sehr, sehr präsent erinnern. Das ist zwar jetzt auch schon 6 Jahre her, aber trotzdem 7 Jahre, genau. Sind wir jetzt sogar schon 7 Jahre her. Aber ich konnte mich da wirklich noch dran erinnern. Ich habe die Szenen teilweise so noch vor Auge, wenn ich da zurückdenke und als ich jetzt die Beschreibung nochmal gelesen habe. Und da haben wir genau eigentlich die gleiche Thematik wie in unserem Murmeltierfilm.
Ja, ich habe den damals auch gesehen. Ich gucke sehr selten Tatort, weil es mich nicht so interessiert. Aber da hatte ich davon gehört. Ich habe den dann, glaube ich, irgendwie 1-2 Wochen später in der Mediathek gesehen, und ich fand den auch richtig stark. Und es war natürlich auch ein bisschen abstruser und überzeichnet, weil es halt auch ein bisschen mit Gewalt, eben weil es um Banküberfall geht und so weiter und so fort, fand ich das auch sehr, sehr stark. Und ist auch einer der, würde ich sagen, auch besseren Zeitschleifenfilme. Aber wenn wir schon mal beim Thema Fernsehen sind, es gibt, glaube ich, von allen möglichen oder von vielen Serien gibt es Zeitschleifenfolgen. Ich habe jetzt mal zwei, die mir jetzt eingefallen sind. Die eine kann ich mich jetzt nicht mehr viel dran erinnern, aber die andere schon. Und zwar, wo ich immer wieder auch mal gesehen habe und mich auch ganz gut erinnern kann, ist die Folge von Star Trek The Next Generation, die 18. Folge der 5. Staffel von 1992. Die heißt im Deutschen Déjà-vu, im Original Cause and Effect. Und da ist es eben so, da reist die Enterprise irgendwo hin und sie erleben auch immer wieder eine Zeitschleife den gleichen Tag. Und der Einzige, der es eigentlich so ein bisschen merkt, ist Data, der Android, und der versucht sich dann immer wieder Hinweise selbst zu schicken, was sie machen können, um aus dieser Schleife zu entkommen. Und am Ende treffen sie auf ein anderes Schiff der Föderation, und das ist irgendwie schon seit 30 Jahren oder so oder noch länger in dieser Zeitschleife gefangen gewesen. Und von daher ist das, genau, das ist Star Trek Next Generation. Und dann haben wir auch noch eine Folge von Akte X, nämlich die 14. aus der 6. Staffel von 1999, die auch noch passenderweise Montag oder Monday heißt. Also Montag ist ja oft irgendwie so ein Tag, den man nicht so mag. Und da gibt es eben eine Folge, die interessanterweise übrigens auch mit dem Banküberfall zusammenhängt. Also haben da vielleicht die Autoren von Murau irgendwie ein bisschen bei Akte X abgeschaut, oder es gab früher schon mal irgendwie einen Loop-Film mit einem Banküberfall. Und es gibt aber auch eine ganze Serie, die sich mit Zeitschleife befasst, nämlich die Serie Matryoshka oder auf Englisch Russian Doll. auf Netflix, wo die Hauptfigur an ihrem 36. Geburtstag, eine, die ist eine Videospieldesignerin, die so ein bisschen immer so, ein bisschen so, was weiß ich, immer so ein bisschen Alkoholprobleme hat und ein bisschen immer zerknirscht ist, und sie erlebt ihren 36. Geburtstag immer wieder. Sie kommt, sie geht auf ihre Geburtstagsfeier, da sind gerade ihre Freundinnen dabei, das vorzubereiten, und dann, was weiß ich, geht zu die Geburtstagsfeier, und am Ende des Tages ist sie wieder, also am nächsten Tag ist sie quasi wieder im Badezimmer in ihrer Wohnung und geht raus, und da ist ihre Geburtstagsfeier. Und dann ist es auch so, es gibt dann noch eine zweite Hauptfigur, die auch einen eigenen Loop erlebt, und das ist dann auch ein bisschen so, die müssen dann eher so mit sich selber klarkommen, wie eben unser Phil in der täglich grüßt das Murmeltier, dass sie eben diesem Loop entkommen. Und in der zweiten Staffel ist dann jetzt, glaube ich, weniger eine Zeitschleife, sondern nimmt das Ganze ein bisschen andere, eine andere Wendung. Da reist sie dann in die Vergangenheit ihrer Oma und ihrer Mutter und ist teilweise, glaube ich, dann sogar in deren Körper irgendwie. Ist dann irgendwie über einen Subway-Wagen, der irgendwie sie da irgendwo hin transportiert und so weiter und so fort. Also das ist auch eine große Empfehlung. Gerade die erste Staffel ist richtig gelungen. Da ist übrigens, ich weiß gar nicht mehr, was war denn da irgendwas, das auch irgendein bekanntes Lied ist da immer am Anfang des Loops zu hören. Und genau, das sind so die klassischen oder die Sachen, die Loop- oder Zeitschleifen-Filme und Serien folgen oder Serien, die mir jetzt so einfallen.
Ja, da ist wirklich einiges zusammengekommen. Ja. Also das denkt man erst gar nicht, was da, dass es wirklich so viele Filme und auch Serien gibt, die sich wirklich damit beschäftigen. Ja,
ja, also und da ist wirklich, das ist jetzt nur ein Teil, und da gibt es noch viel mehr, was ich jetzt auch nicht gesehen habe, was auch recht bekannt ist, was ich aber nicht gesehen habe, ist Edge of Tomorrow, wo das Ganze auch in einem Science-Fiction-Setting ist, mit Tom Cruise und Emily Blunt, die da irgendwie in irgendeinem Krieg kämpfen und dann am nächsten Tag auch wieder aufwachen und es geht wieder von vorne los. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Den habe ich irgendwann mal gesehen, ja, ist ja auch schon ein paar Jährchen wieder alt.
Ja, da wird ja irgendwie auch schon seit 10 Jahren an irgendwie angeblich eine Fortsetzung in Planung, aber es wird nichts, aber naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Gut, genau, das war der Film für diese Folge.
Wo kann man ihn denn sehen? Hast du das schon mal nachgeguckt?
Wir schreiben natürlich.
Es in die Shownotes auf jeden Fall noch
mit rein. Also den Film gibt's auf DVD und Blu-ray. Und es gibt ihn auch, also es gibt ihn auch als kostenpflichtigen Stream bei diversen Anbietern. Es gibt ihn aber auch in einem Streaming-Abo, nämlich bei Wow oder halt eben Sky. Also wenn man Sky-Abo hat, ist er da auch mit drin. Und genau, da kann man ihn sehen. Und er wird auch immer wieder mal im Fernsehen wiederholt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil ich gucke jetzt nicht mehr so viel lineares Fernsehen, aber das ist immer wieder ein gern gesehener Film, den man sich immer wieder anschauen kann.
Der findet sich mittlerweile häufiger mal im Nachtprogramm von den öffentlich-rechtlichen oder auch bei den kleineren öffentlich-rechtlichen Sendern, so ZDF Neo oder so. Also ist kein Privatsenderfilm, das ist wirklich ein klassischer Film im ÖR quasi.
Ja. Aber früher lief der auf Sat.1 und Pro7 und so weiter.
Ja, genau. Also mittlerweile ist er eher bei den Öffentlich-Rechtlichen zu finden. Und dann natürlich auch gut mal zum vielleicht Aufnehmen oder auch über die Mediathek ist ja auch dann möglich. Manchmal sind die Filme dann ja auch für eine Zeit da noch mit drin. Genau. Okay. Dann können wir noch zu unserer Vier-Augen-Zufallskritik schnell mal rüberwandern. Wir gehen nämlich von unserem Untäglich grüßt das Murmeltier nur ein Jahr zurück, wobei die Filmkritik tatsächlich von Marius in dem Fall erst aus dem Jahr 2023 ist. Also dann doch satte 30 Jahre, mehr als 30 Jahre später. Es handelt sich um den wirklichen Klassiker Bodyguard. Mit Kevin Costner und natürlich auch mit Whitney Houston. Marius, was hast du für Erinnerungen an den Film?
Also, das ist jetzt wirklich ein prägender Film für mich, vielleicht sogar noch mehr als ein täglich grüßt das Murmeltier, weil den habe ich noch früher gesehen. Ich weiß noch damals so kurz vor Weihnachten 1992, also der Film ist in Amerika 1992 erschienen, bei uns erst im Januar 93. War ich schon irgendwie so in Vorfreude auf den Film, hab auch irgendwie die Soundtrack-CD zu Weihnachten bekommen und wurde damals ein ganz großer Whitney Houston-Fan. Und da musste ich natürlich irgendwann im Januar 1993, also um meinen 12. Geburtstag, musste ich natürlich ins Kino, war ich auch, hab den Film natürlich, war begeistert, hab den Film geliebt, hab dann auch zeitnah, also es hat damals ein paar Monate noch gedauert, hatte den auf Videokassette, habe den dann so einige Jahre lang immer wieder gern geguckt, den Soundtrack wirklich rauf und runter gehört, dann natürlich auch den, in der Zeit danach die andere Musik von Whitney Houston, also sprich ihre frühen Sachen aus den 1980ern und dann so bis ihre Sachen bis so frühe 2000er, dann habe ich ein bisschen das Interesse verloren. Ist ja leider auch 2012 im Alter von nur 48 Jahren viel zu früh verstorben, war ja auch immer gab es immer wieder Gerüchte, Drogenprobleme und so weiter und so fort. Genau. Also es war sehr tragisch, weil es war wirklich eine Sängerin, eine Soul-Sängerin mit ganz toller Stimme, die vor allem in ihren frühen Jahren bis und kurz nach Bodyguard wirklich auch tolle Lieder gesungen hat. Und auch wenn ich jetzt ihre Musik heutzutage ganz selten nur noch höre, ist es trotzdem irgendwie wichtige Station auf meiner musikalischen und auch filmischen Entwicklung. Es war damals ihre erste Rolle als Schauspielerin und sie spielt sich ja im Endeffekt selbst, kann man sagen. Sie spielt eine bekannte Soul- und Popsängerin, die eben von einem Stalker oder von einem Killer irgendwie ins Visier genommen wird, und Kevin Costner spielt dann einen Bodyguard, der sie beschützen soll, und die zwei Ecken am Anfang so ein bisschen miteinander an und dann tun sie sich aber so ein bisschen, die haben dann was miteinander und müssen sich da auch ein bisschen zusammenraufen. Was irgendwie ein bisschen, was mich jetzt bei der Sichtung vor 3 Jahren ein bisschen irritiert hat, der Film wurde ja sehr als Romanze oder als romantischer Thriller beworben, dabei ist die Romanze gar nicht so im Mittelpunkt des Films, wenn man sich den Film wirklich anschaut. Also es ist natürlich ein Thema, dass sie dann irgendwann mal miteinander im Bett landen und dann hinterher da ein bisschen Probleme haben, das wieder zu kitten, und dann eben die Sache mit dem Typen, der eben die Sängerin, die Rachel Maron heißt die Rolle, umbringen will, und das ist natürlich dann auch spannend. Also eigentlich ist es eher ein Thriller als eine Romanze, von daher, und oder halt ein Drama. Und also so mega toll, wie ich den als 12-Jähriger fand ich den vor 3 Jahren nicht mehr. Ich fand ihn aber noch ganz gelungen. Und dass der teilweise so ein bisschen damals auch schon von Filmkritik und so weiter so als Schnulze oder als Käse irgendwie wahrgenommen wurde, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Es ist jetzt kein absolut hochklassiger Film, aber ist ein solider, ordentlicher Film mit zwei guten Hauptdarstellerinnen. Also Kevin Costner war eigentlich selten wirklich schlecht. Und Whitney Houston, auch wenn sie damals ein bisschen schlechte Presse abbekommen hat, macht ihre Sache wirklich, wirklich gut. Also von daher konnte ich mir den eben 30 Jahre später auch nochmal anschauen, und wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich die Blu-ray, glaube ich, auch noch irgendwie haben. Also vielleicht gucke ich den in ein paar Jahren wieder mal. Also ist auch ein, vielleicht kein so großer Klassiker und wahrscheinlich lang nicht so gut wie Und täglich grüßt das Murmeltier, aber auch einer der Filme, die mich geprägt haben und die ich ab und zu nochmal gern schaue und an die ich noch gern zurückdenke. Und den Soundtrack, ja, also höre ich jetzt nicht mehr so oft, aber das war übrigens, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war eine ganze Zeit lang der bestverkaufste Film-Soundtrack aller Zeiten. Man hat da eben 6 Lieder von Whitney Houston drauf, unter anderem das berühmte I Will Always Love You, was ja im Original von Dolly Parton ist, und noch 5 andere. Und das war eben ein großer Kassenschlager damals. Und der Film auch.
Also ich kann mich auch an den Film noch relativ gut erinnern. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gleich 93 oder so gesehen, aber auch Mitte der 90er. Und gleiche Erinnerung eigentlich so ein bisschen wie du auch. Gesehen habe ich ihn ein paar Jährchen jetzt schon wieder her. Jetzt nicht 2023, sondern wirklich ein paar Jahre zurück. Aber würde auch in die Reihe Filme aus unserer Jugend auf jeden Fall passen.
Ja.
Und ja, ich habe durchaus auch ganz gute Erinnerungen noch an den Film. Aber du hast recht. Und täglich grüßt das Murmeltier ist einfach jetzt ein ganz anderer Level. Also wenn man das gerade aktuell noch mal recht präsent hat. Bodyguard macht schon Spaß anzuschauen, ja, aber ist jetzt nichts, was dermaßen einen zum Nachdenken anregt, wie das vielleicht beim Murmeltierfilm wäre. Aber in der Tat, also der Soundtrack war schon für die damalige Zeit wirklich Wahnsinn. Also und die Musik kannst du heute auch noch wunderbar gut anhören. Also das ist richtig top. Also insofern, wenn man mal einen Film für den Abend sucht und gerade so ein bisschen auch die 90er mag, ist der mit Sicherheit in keinster Weise verkehrt. Darf man, denke ich, auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Du hast ihm 7 von 10. auf deine Wertungsskala gegeben. Und insofern, das ist ja auch nicht so ganz schlecht.
Ne? Genau, ja. Nee, ich habe, glaube ich, auch die Soundtrack-CD noch. Die Frage ist nur, ob die nach 33 Jahren, ob die dann noch funktioniert. Also das müsste ich dann mal probieren. Aber naja, nee, also es war auf jeden Fall. Jetzt haben wir heute gleich zwei Filme aus meiner Jugend. Das müssen wir demnächst dann wieder mal welche aus deiner Jugend machen.
Ja, falls bin du noch ich welche dann wieder hast. An der Reihe. Ja. Ich habe schon noch was. Das habe ich ja zuletzt auch schon angekündigt. Mir fällt da schon noch ein bisschen was ein. Irgendwann ist natürlich die Idee, Filme aus der Jugend mal endlich. Das ist ganz logisch.
Weil, ja, also bei mir wird es jetzt
schon eine Zeit her. Ja.
Also, bei mir wird es jetzt fast schon ein bisschen schwierig. Weil die
aber richtig, es wird sich noch was finden.
Ja, die richtigen prägenden Filmerlebnisse, die gingen bei mir dann eigentlich erst so ab frühe 2000er los. Aber ja.
Ja, wie nennen wir dann die Nachfolgeserie? Was ist denn, wir sind so 20, wie nennen wir das dann wieder?
Keine Ahnung.
Brauchen wir dann eine neue zündende Idee?
Hm. Ja.
Genau. Die kommt, also bestimmt. Ja, dann steigen wir einfach in die nächste Serie ein. Das ist überhaupt kein Thema, weil ich glaube, bei Filmen gehen uns die Filme an sich so schnell nicht aus. Also du bei das dir stimmt. mehr als bei mir, aber also man hätte wirklich von Anfang an eine Liste schreiben müssen, welche Filme auch wirklich alle gesehen habe. Ich habe da zwar schon eine Liste, aber jetzt halt nicht von Anfang an. Also man hätte das wirklich von
Anfang an
pflegen müssen.
Ja, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren ja wirklich auch immer Listen, was ich irgendwie gucke, ob es jetzt auch irgendein Kurzfilm ist oder jede Serienfolge, mache ich wirklich Listen, um dann eben auch meine Rückblicke dann immer schön schreiben zu können, weil wenn du das vorher das machst, dann sich immer zu erinnern, ist manchmal ein bisschen schwierig, wobei es dann natürlich auch Apps dafür gibt, zum Beispiel, da kannst du bei Letterboxd kannst du deine ganzen gesehenen Filme eintragen und dann habe ich mir auch schon mal vor ein paar Jahren mir so Gedanken gemacht, was habe ich denn für Filme überhaupt im Kino gesehen und da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich wirklich noch alle weiß, da weiß ich dann halt immer nur so genau, welches Jahr das war, da müsste man dann halt gucken, okay, wann war der Kinostart und so weiter und so fort, aber es gibt ja auch Podcasts, wo die Leute irgendwie 10 Filme besprechen, das ist, glaube ich, für uns nichts, da müssen wir die schnell irgendwie so schnell abarbeiten oder wir müssten da irgendwie das Ganze hier sehr zeitlich ausdehnen, was mich bei Podcasts immer ein bisschen abschreckt, wenn die irgendwie 3 Stunden gehen oder so, also
das versuchen ein bisschen wir zu vermeiden. Die Tiefe darf es dann doch gehen. Also ja, ich glaube, das ist ganz schön, weil man hat jetzt heute gesehen, also wir hatten, wie viel hatten wir zum Film? Vielleicht knappe halbe Stunde. Ja. Und du merkst aber dann, da gibt es aber doch noch drüber hinaus viel mehr zu erzählen. Also nochmal, ich war überrascht, wie viele Filme es wirklich gibt, die sich so ein bisschen mit dieser Zeitschleifenthematik auseinandersetzen. Und wir hatten das ja bei anderen Filmen teilweise auch schon, dass wir dann feststellen, oh, da ist eine Parallele, hier eine. Ja, also das finde ich dann doch immer ganz interessant und ist vielleicht auch für andere interessant, die sich dann auch wieder ein paar Tipps rausziehen, oh, den Film, ja, den könnte ich mir auch mal anschauen.
Ja, ja, genau.
Okay, dann sage ich dir danke an dieser Stelle für die tolle Idee, also der Film hat mir Spaß gemacht, das nochmal anzuschauen und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat auch Spaß gemacht, das Ganze hier aufzunehmen, sich ein bisschen mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also insofern war ein schöner Film aus unserer Jugend, Marius. Danke dafür.
Ja, gerne. Und ich habe dir wahrscheinlich noch nicht so häufig diesbezüglich hier vor Mikro gedankt. Danke für die technische Umsetzung dieses Podcasts. Ohne dich wäre das nicht nur ein Solo-Podcast und ich wäre technisch auch völlig aufgeschmissen. Also
ja, jeder muss ja irgendwie hier gewisse Dinge tun. Du bist halt wirklich der Filmfreak und ich bin halt für die Technik zuständig und ein bisschen Filmfreak.
Ja,
dann passt's ja.
Genau. Okay, dann wieder vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, ihr hört uns dann wieder im März, richtig?
Auf jeden Fall, denke ich doch.
Ja. Jo.
Genau, macht's gut, bis dahin.
Jo. Tschüss.
Tschüss.